Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Nicht wundern, dass hier anstatt des gewohnten Intros meine engelsgleiche Stimme ertönt. Wir hatten leider ein paar Aufnahmeprobleme mit Zencaster, deshalb wird die Audioqualität leider nicht unserem gewohnten Standard entsprechen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Inhaltlich ist die Folge natürlich wieder überragend geworden, wie ihr es von uns kennt. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich so gerne.
Die Schläge vom HSV schon im Strafraum, Kopfball, Tor! Tor! Flugkopfball! Und da ist er endlich drin, 1:0 für den HSV und es ist kein Zufall. Jetzt aber die Szene, Bakary hat da nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu. Bakary,
ja!
Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist
nur der HSV.
Moin, ihr Lieben. Wir haben unseren Podcast-Dienstag auf den heutigen Mittwoch verschoben, aber das hat natürlich einen triftigen Grund. Das Volksparkgeflüster mit Nando.
Vite.
Berger.
Und Lasse.
Nutzt die ligafreie Zeit, um in der 116. Ausgabe unseres kleinen HSV-Hörspiels einen Gast zu begrüßen. Den habt ihr alle schon sehr oft gesehen und auch gehört, aber wahrscheinlich ist er euch nicht so richtig präsent und das wollen wir heute ändern und begrüßen ganz herzlich Philipp, den Pressesprecher des HSV bei uns. Moin Philipp.
Moin und vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Heute tauschen wir mal ein bisschen die Rollen. Ne? Normalerweise bist du derjenige, der moderiert und die Fragensteller irgendwie auffordert, Fragen zu stellen für deinen Interviewpartner. Heute bist du mal sozusagen unser Daniel Thune in der PK. Und vielleicht starten wir einfach mal mit deinem Weg beim HSV. Also wie ist deine Reise zum HSV verlaufen und wie bist du jetzt in der Position des Pressesprechers angekommen?
Das ist eine spannende Frage, weil die Frage ist, wie weit ich dann ausholen kann, darf oder soll. Aber fangen wir vielleicht mal so an. Ich habe Sport und Germanistik in Hamburg studiert und wollte schon immer in die Sportjournalismus-Richtung gehen und habe dann während des Studiums auch zum Ende hin diverse Praktika gemacht, weil ich nie so genau wusste, welches mein Medium ist. Will ich in den Hörfunk, ins Fernsehen, Print, online? War dann bei Sport1 ein halbes Jahr in der Online-Redaktion, war beim Abendblatt, hab da hospitiert für 8 und war dann unter anderem auch bei Hamburg 1, dem regionalen Fernsehsender, kennen vielleicht viele hier in Hamburg und hat mir da am besten gefallen und ich habe da dann auch die Chance bekommen, mein Volontariat machen zu dürfen nach abgeschlossenem Studium und war dann dort halt in der Sportredaktion und durfte dann auch, nachdem ich eine Zeit lang dabei war, mit zum HSV, was natürlich auch damals schon das Aushängeschild war und ja, eine kleine Auszeichnung in der Sportredaktion, da die Beiträge machen zu dürfen. So kam der Kontakt und irgendwann bestand dann die Möglichkeit, in den HSV selber gehen zu können, nämlich in das Club TV, was halt immer größer geworden ist, also HSV TV. Und so habe ich da als freier Mitarbeiter angefangen. Und dann ging es peu à peu immer weiter. Unser ehemaliger Pressesprecher Björn Wolf, als er damals nach Leverkusen gegangen ist, ist unser Stellvertreter aufgerückt, Tim Müller, heute Pressesprecher bei RB Leipzig. Dann wurde neuer Stellvertreter gesucht und dann wurde ich gefragt, ob ich mir das zutrauen würde. Und das habe ich gemacht, weil ich auch mit Till sehr eng befreundet bin und auch damals schon war. Und wir auch gesagt haben, dass wir das jetzt Team, glaube ich, sehr gut hinkriegen können. Durfte dann viel an der Seite von Till lernen, 3,5 Jahre lang. Und dann kam das Angebot aus Leipzig für Till. Und dann bin ich auch heute noch sehr dankbar, dass unsere Verantwortlichen dann halt eben nicht gesagt haben, sie holen irgendeinen Pressesprecher von extern, sondern auch da wieder mir das Vertrauen ausgesprochen haben. Und ich jetzt seit fast einem Jahr Pressesprecher beim HSV sein darf.
Dann bist du also wirklich den kompletten Weg, den man so kennt im Journalismus mit Praktika, Volontariat, freie Mitarbeit und dann beim HSV auch noch hochgearbeitet gegangen und kennst also alle Facetten, die man so in der Pressewelt bis zum Pressesprecher kennen sollte, oder? Also ich meine, da hat man ja schon relativ viel gesehen auf beiden Seiten.
Ja, ob ich alle Facetten kenne, weiß ich nicht. Das wäre auf jeden Fall gut, weil dann kann mich nichts mehr überraschen. Das ist aber vielleicht auch das Spannende an dem Job, dass eben genau das nicht der Fall ist, weil nicht jeder Tag wie der andere ist oder nicht jede Woche gleich abläuft. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass ich auch in Anführungsstrichen mal auf der anderen Seite gearbeitet habe, in meinem speziellen Fall dann auch gerade länger im TV-Bereich, weil ich halt eben doch eher verstehe, wenn dann ein Redakteur mit seinem Kamerateam kommt, was er braucht, was er benötigt, warum bestimmte Sachen für ihn eben nicht funktionieren. Ein Printkollege von den Zeitungen kommt, dem reicht halt ein Zitat, um damit einen Artikel machen zu können. Das ist natürlich für den Fernsehkollegen dann ein bisschen komplizierter, weil der halt immer noch Bilder braucht, hilft sicherlich, ja.
Dann gib uns noch mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen in der HSV-Medienarbeit. Bist du als Pressesprecher so alleine unterwegs oder hast du ein Team in der HSV-AG, mit der ihr insgesamt Medien bearbeitet?
Ich bin Gott sei Dank nicht alleine, sondern das wird auf viele Schultern verteilt. Wir sind eine ganze Medienabteilung, die dann nochmal gewisse Fachbereiche hat. Also die Kollegen von hsv.de oder HSV Live, auch unser Magazin, HSV-TV schon angesprochen. Und dann gibt's halt einen kleinen Bereich der Clubsprecher, wie wir sind, weil wir es halt treffender finden vom Begriff her, weil wir eben für den Club im Einsatz sind und für den Club sprechen und eigentlich nicht für die Presse. Es müsste ja eigentlich eher zur Pressesprecher heißen. Aber ja, da sind drei Kollegen noch mit dabei. Ich habe einen Stellvertreter, der jetzt relativ frisch dabei ist. Und wir hatten zwei Volontäre beziehungsweise eine Volontärin und einen Volontär. Und da konnten wir jetzt aber auch die Volontärin übernehmen. Und das klingt immer nach sehr viel in der Presseabteilung. Wir sind auch relativ groß mit 15 Leuten. Das klingt sehr viel für die zweite Liga. Aber der HSV hat halt eben auch dieses besondere Interesse, das er auf sich zieht. Und mal zum Vergleich, also die Big Player in der Bundesliga, da arbeiten alleine 9, 10 Leute, also 9 bis 10 Leute nur fürs Club-TV. Und dann klingt wieder unsere Presseabteilung relativ klein. Aber auch da geht eben die Schere weit auseinander. Die Kollegen in Darmstadt sind dann halt zum Beispiel nur zu viert oder zu fünft. Und bei unserem Beruf ist halt das Schöne, vom Pressesprecher angefangen bis zum Social-Media-Redakteur, es gibt nie so wirklich ein Ende. Also wir können natürlich immer noch mal einen Post absetzen. Wir können auf hsv.de immer noch mal was draufstellen. Wir können die HSV Live auf 100 Seiten ausweiten. HSV-TV kann statt 4 Beiträge am Tag halt 10 machen. Und ja, so geht's halt quasi immer weiter und sind auch gerade, was das Kreative anbelangt, keine Grenzen gesetzt. Und auch das ist ein weiterer Punkt, der natürlich wahnsinnig viel Spaß macht.
Wie darf man sich das denn vorstellen? Sitzen da alle, du und deine Kollegen, den Tag vorm Computer an, dann guckt ihr, was die Leute so für Artikel über den HSV schreiben oder die verschiedenen Medien? Und wie wichtig sind denn diese Artikel für die tägliche Arbeit tatsächlich?
Also sie sind sehr wichtig, sie sind halt Basis, das ist quasi die Grundlage. Also jeden Morgen lese ich einmal den Pressespiegel, den meine Kollegen zusammenstellen, wo dann halt wirklich von Bild, Mopo, Abendblatt, Süddeutsche, Sport 1, was weiß ich nicht alles, wo über den HSV geschrieben wird, die aus unserer Sicht relevantesten Texte zusammengefasst sind, die darf ich lesen und manchmal muss ich sie halt auch lesen. Ich muss auch sagen, dass das nicht immer Spaß macht. Jonas Beuth zum Beispiel sagt oftmals zu mir, ich lese das alles nicht mehr, wenn was wirklich Wichtiges dabei ist, dann sag mir Bescheid. Das funktioniert bei mir halt nicht. Ich muss es jeden Tag lesen, weil es wäre dann natürlich blöd, irgendwann mal nicht Bescheid zu wissen. Das ist manchmal ganz schön, das ist manchmal auch nicht so schön und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt ergebnisabhängig, sondern ja, macht natürlich auch nicht jeden Tag Spaß, immer alle möglichen Artikel zu lesen, wenn man dann bestimmte Sachen auch anders sieht. Aber das ist die Basis, das ist die Grundlage bei uns Clubsprechern. Das erwarte ich als Pressesprecher, aber auch eigentlich von den Social-Media-Kollegen oder von den Kollegen von hsv.de oder von hsv.tv, weil man in der Medienabteilung schon wissen sollte, was über unseren Club geschrieben wird.
Und wenn Jonas sich dann entscheidet, eine Antwort zu fällen, wird das denn mit dir oder mit euch der Presseabteilung abgesprochen, bevor es veröffentlicht wird? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also das ist Teil meiner Aufgabe. Und da es wirklich so umfangreich ist und so viele Anfragen sind, beziehe ich da sehr, sehr eng Rasmus Goda, meinen Stellvertreter, mit ein, dass er sich überwiegend um die Interviewanfragen für die Spieler kümmert und ich mich um Trainer und Vorstand kümmere. Und dann ist es halt so, dass bei uns die Interviewanfragen eingehen. Dann müssen wir sie erstmal sortieren. Ihr könnt euch vorstellen, als Simon Terodde zum HSV gekommen ist, waren natürlich alle sehr an einem Interview mit Simon Terodde interessiert oder als Horst Rubisch dann dazu kam. Und dann geht's schon los. Dann hast du da 10 Anfragen und wen gibst du ihnen jetzt zuerst oder gibst du ihm überhaupt jemanden zuerst oder sagst du, du machst eine große Presserunde und damit geht's dann schon los und dann ist auch bei uns, das war aber auch früher schon unter Tim Müller so, ist immer ganz klar, dass jede einzelne Anfrage, auch wenn ich sie selber vielleicht für nicht sinnvoll achte oder wenn ich der Meinung bin, das sollte man auf jeden Fall machen, immer mit dem Spieler, Trainer oder halt eben mit dem Vorstand bespricht, ihn dazu fragt. Und wenn er dann sein Go gibt, dann wird ein Interviewtermin vereinbart, dann wird das Interview geführt und dann geht's ans Redigieren. Also die Journalisten schreiben das dann runter. Dann kommt's nochmal bei uns auf den Tisch und dann geht's halt darum, dass man eventuelle Aussagen dann ja doch mal korrigiert oder ein bisschen auch von der, wie es formuliert wird, einfach da noch mal ein bisschen schleift. Das geht natürlich bei TV-Beiträgen dann nicht oder bei Radiobeiträgen. Das ist schon eher eine Print- oder Online-Geschichte.
Wie sieht das aus, so arbeitsmäßig? Du hast das eben angesprochen, als Simon Terodde kam. Wie sieht das aus? Wie unterscheidet sich der normale Alltag im Saisonverlauf? Und wie ist es in der Transferphase? Wie ist es im Trainingslager? Wie unterscheidet sich das für dich als Pressesprecher?
Ja, Saisonvorbereitung ist insofern schwerer planbar als dann vielleicht der Alltag in der Saison selbst, weil du halt eben nicht weißt, wann was passiert. Also ich bin dann in der Sommer- oder auch natürlich in der Winterpause viel im Austausch mit Michael Mutzel und Jonas Beuth, was mögliche Neuverpflichtungen, Abgänge anbelangt. Dann ist es zum Beispiel auch mit meiner Aufgabe mit den aufnehmenden oder abgebenden Verein Kontakt aufzunehmen, da gemeinsam weit abzusprechen, wann dann der Deal, wenn er denn fix ist, zum Beispiel verkündet wird. Weil auch da wieder als kleines Beispiel wäre halt blöd, wir holen Spieler XY und verkünden das schon und der abgebende Verein ist aber noch gar nicht so weit und dann sieht der halt auf einmal blöd aus. Insofern wird er auch immer probiert, natürlich das dann partnerschaftlich gemeinsam zum ungefähr gleichen Zeitpunkt plus minus 2-3 Minuten rauszugeben. Und das ist dann natürlich deutlich schwieriger zu planen. Ansonsten unterscheidet es sich nicht so stark, außer dass die Stimmung oftmals besser ist, weil neue Saison, neue Euphorie, auch wenn die letzten Jahre vielleicht nicht so gut liefen, alle HSV-Fans sind wieder da, alle sagen, dieses Jahr geht's aber rund und sind wir mit dabei. Und deswegen ist es eigentlich auch immer schön, die Trainingslager stehen mit an, die dann natürlich auch geplant werden müssen. Da vor Ort werden dann halt aber ja auch Interviews geführt, weil uns diverse Journalisten begleiten. Und in der Saison selbst, klar, ist dann vieles einfach durch die Spiele bestimmt. Also die Woche strukturiert sich durch das Spiel, spielt zu Freitag, spielt zu Samstag, spielt zu Montags, wann ist die PK? Wir machen zum Beispiel 2 Tage vor den Spielen keine Interviews mehr, weil wir sagen, irgendwann sollen sich dann die Spieler halt auch wirklich mal nur aufs Spiel konzentrieren und nicht noch groß irgendwelche Interviews geben. Und danach wird dann eigentlich die ganze Woche strukturiert.
Wie sieht das eigentlich aus mit der Struktur der Woche? Ich meine, du bist ja, du kannst ja auch nicht 7 Tage die Woche arbeiten. Du bist ja auch Arbeitnehmer. Wann hast du frei? Ich meine, am Wochenende, wenn wir spielen, wirst du ja nicht frei haben können.
Das ist eine sehr liebe Frage. Das, meine Eltern und meine Oma fragen mich das auch sehr häufig immer. Es ist wirklich so, dass ich die Länderspielpause jetzt zum Beispiel genutzt habe und mal eine Woche raus war, weil ich halt eben auch ein gutes Team habe, was mir den Rücken dann frei hält und jetzt halt auch einen guten Stellvertreter habe, der mir dann da die Arbeit mal abgenommen hat. Aber ansonsten bin ich ja die ganze Zeit auch dann erreichbar für die Journalisten oder natürlich halt dann in erster Linie auch für Mannschaft, Trainer, Team und Vorstand. Und dann kriegt der Slogan nur der HSV nochmal eine ganz andere Bedeutung in der Saison. Das ist aber auch mein eigener Anspruch. Will ich kein Spiel verpassen? Will ich dabei sein? Weil das ist ja das, was diesen Job so besonders macht. Also jetzt vom Montag bis Freitag zu arbeiten und auf der Pressekonferenz einmal nett zu lächeln, aber dann am Wochenende zu sagen, ich fahre lieber an den See. Nein, das ist das, was Gänsehaut macht, das ist das Geile, da will ich dabei sein. Deswegen bin ich dankbar und stolz, diesen Job haben zu dürfen. Und deswegen sind es dann halt auch oftmals 6-7 Tage Wochen, wobei ich halt eben auch sagen muss, dass ich das Wochenende mit den Spielen nie wirklich als Arbeit sehe. Also jetzt am Sonntag nach Hannover fahren zu dürfen und das Spiel gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo keiner im Stadion sein kann, da dann eben doch im Stadion sein zu dürfen und das Spiel zu sehen, das das ist ja keine Arbeit. Und wenn die Jungs dann noch so spielen, wie sie gerade spielen, dann macht es einfach nur Spaß.
Und dann kommt noch so ein schusseliger Podcast und will ein Interview mit dir.
Ja, aber das finde ich eher, also sehe ich nicht so, sondern empfinde ich auch eher als Ehre und zeigt ja einfach auch, was dieser Verein für eine Strahlkraft hat und was es halt vielen Leuten auch bedeutet und was es dann halt auch da bedeutet, arbeiten zu dürfen und dass man dann ja in gewisser Form, auch egal in welcher Position, ja auch so ein bisschen HSV-Botschafter ist, sage ich mal.
Du hast das eben angesprochen mit den Spielern wieder, dass du im Austausch bist und auch mit den abgebenden oder aufnehmenden Vereinen. Wie lange vorher der offiziellen Verkündung ist ein Transfer so eigentlich fix? Und ich kann mir vorstellen, so ein Deadline-Day ist für dich genauso stressig wie für einen Sportdirektor. Oder liege ich da jetzt ganz falsch?
Ich muss gerade überlegen. Also der im Winter war ja sehr entspannt, weil Michael Mutze und Jonas Beuter noch relativ schnell zu mir gesagt haben, da passiert nichts mehr. Wir gucken uns den Rest im Fernsehen an, bei Sky und bei den Kollegen. Aber ja, kann natürlich dann auch mal sehr, sehr stressig werden. Es gab eine Episode mal mit, das war mit Ralf Becker und Pierre-Michel Lasogga, als er zu Leeds United ausgeliehen wurde. Das war alles dann auch sehr, sehr kurzfristig und ging noch hin und her, dann die Kollegen auch von Leeds zu kriegen. Und ja, da muss es manchmal dann halt eben auch schnell gehen. Ja, dann kann es auch mal stressig werden und umso wichtiger ist dann halt auch das Team. Also die Texte dann auch schon vorzubereiten. Und eigentlich nur noch auf den Knopf drücken zu müssen, das ist dann, sollte unsere Stärke sein oder so professionell sollten wir dann schon sein, das vorbereitet zu haben, weil wenn Jonas oder Michael dann reinkommt und wir dann sagen, aber wir sind noch nicht so weit, dann ist auch klar, dass sie das in dem Moment nicht sonderlich interessiert. Aber das sind dann einfach auch Erfahrungswerte. Ihr habt ja jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, gerade bei Zugängen, das macht ja auch nicht nur der HSV so, Dann soll noch ein lustiges Video dabei sein. Der Neuzugang sollte am besten schon einmal die ganze komplette Merch-Kollektion angehabt haben und abfotografiert worden sein. Also da kommen ja dann auch noch diverse Geschichten dazu. Und das muss alles irgendwie in diesen Zeitplan passen, weil 4 Stunden Medizincheck hat er auch noch. Dabei ist am besten HSV-TV auch noch die ganze Zeit dabei und ganz nah dran. Das Video muss dann auch noch fertig geschnitten werden. Und dann kommt halt alles der Moment X, wo es heißt, jetzt sind alle Unterschriften zusammen. Das ist auch immer Wahnsinn, wer dann noch alles unterschreiben muss, weil dann ist nochmal Auflösungsvertrag mit dem anderen Verein und hier müssen nochmal 2 unterschreiben und da nochmal, dann rennt auch immer noch ein Berater darum. Also es sind schon immer ganz hektische und interessante Momente, die dann auch gerade diese jungen Spieler ja irgendwie dann immer da so erleben. Also ich glaube, ich habe lieber ich muss mit meinem Team den Text vorbereiten und den Tweet und ein paar Fotos und das Video, als wenn ich, glaube ich, den Tag da durchlaufen müsste, den die Jungs dann halt immer haben. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz stressfrei, wenn sie dann auch noch von irgendwo eingeflogen werden. Also, das ist schon spannend.
Wo du gerade über die Vorstellungsvideos sprichst, die sind bei Social Media ein bisschen zum Hit geworden. Wie ist denn an sich die Rolle von Social Media? Ist das Stimmungsbild, welches der HSV über Social Media abgibt oder auch die Stimmung der Fans, die der HSV über Social Media erhält? Spielt das eine große Rolle oder überinterpretieren wir das vielleicht?
Es spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil es einfach ja mittlerweile gerade jetzt dann noch mehr, wenn halt keine Fans im Stadion sein dürfen, das schnellste Feedback ist, was du kriegen kannst. Also wenn 57.000 im Stadion sind und halt klatschen, wenn die Mannschaft Richtung Nord geht oder halt pfeifen, das ist, glaube ich, das allerschnellste Feedback, was du kriegen kannst. Und dann ist es halt aber eben auch schon Social Media, deswegen spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Wir sind halt aber auch oftmals so, dass wir es nicht überinterpretieren. Aber wir haben in der Medienabteilung jeden Montag halt auch, oder wenn wir Montag spielen, dann erst dienstags unsere Redaktionskonferenz, wie wir sie nennen. Und dann wird natürlich auch immer das Stimmungsbild bei Social Media abgefragt, wobei wir das dann über die Jahre halt auch einordnen können. Wenn du halt gewinnst und vielleicht nicht so ein gutes Spiel gemacht hast, siehe Bochum, dann sind natürlich deutlich mehr die Hurra schreien, weil du halt gewonnen hast, als wenn du vielleicht ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hast, aber dann eben nur einen Punkt mitnimmst, siehe Kiel. Und dann siehst du es auch oftmals bei Social Media, wie der Stimmungsausschlag ist, obwohl ich auch da finde, dass da ein Wandel stattgefunden hat, weil auch bei Social Media viel mehr Leute sich mittlerweile gegenseitig erziehen, regulieren, auf Sachen hinweisen. Also ich habe auch wahrgenommen, dass einfach viel mehr HSV-Fans und Social-Media-User auch bestimmte Spieler dann verteidigen, wenn die über dem Maßen vielleicht mal was abkriegen. Und das finde ich auch, ist eine sehr positive Entwicklung, wird ja sonst viel auf Social Media geschimpft. Und auf jeden Fall, klar, gucken wir es uns auch mit an und spielt es eine Rolle, gar keine Frage.
Gibt es denn einen Kodex beim HSV, was jetzt verboten ist, wo wir gerade bei Social Media sind, zum Beispiel Instagram-Videos aus der Kabine und derlei Späße? Ist das was, wo der Verein sagt, nee, das wollen wir gar nicht? Oder als Beispiel, oder gibt es Sachen, wo der HSV sagt, nee, das bitte nicht?
Ja, es gibt so eine Art Kodex, aber der kommt eigentlich eher von der Mannschaft selbst. Also warum sollte ich als Pressesprecher oder unser Abteilungsleiter, Leiter Medien und Kommunikation jetzt sagen, das und das dürft ihr oder das dürft ihr nicht, wenn die Jungs darauf vielleicht selber gar keine Lust haben oder ganz andere Sachen selber nicht gerne sehen. Und deswegen ist es oftmals so, dass die Mannschaft das unter sich klärt, dann in Absprache mit dem Trainerteam. Und wir dann zum Beispiel in den Trainingslagern natürlich auch mit Vorschläge unterbreiten. Also dass ich dann auch mit dem Kapitän, Mannschaftsrat oder dem Trainer spreche und sage, wie zum Beispiel Kabine, Mannschaftsbus, das ist tabu, irgendwo braucht ihr auch mal euren Rückzugsraum. Aber das sind gar nicht Vorschläge, die groß von uns kommen, jetzt die beiden konkreten Beispiele, sondern das ist dann halt wirklich eher, dass das aus der Mannschaft selbst kommt. Wenn du dann aber einen 18-, 19-jährigen Spieler hast und der noch jung ist, vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung hat und der ist verletzt und sitzt zu Hause, während die Mannschaft gerade spielt, dann gab es ja auch schon bei diversen Vereinen, wir das auch nicht bei uns ausschließen, dass das schon passiert ist, dass der Spieler dann irgendwie was anderes gepostet hat, was nicht spielbezogen ist. Und dann probiert man ihm schon, das danach zu erklären, dass das vielleicht nicht die cleverste Idee ist oder er sich zumindest der Auswirkungen bewusst sein sollte. Aber ich bin generell kein Freund von, auch bei Interviews nicht, den Spielern irgendwas zu verbieten. Oder ich sehe meine Aufgabe eigentlich viel mehr darin, den Jungs klarzumachen, was es für Folgen haben könnte, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und da müssen sie es einfach selbst entscheiden. Und da bin ich dann immer noch mal ein bisschen Schutzschild mit meinem Team. Aber am Ende sind es ja halt auch alles, also sind es ja halt alles Menschen und haben sie ja mehr oder weniger auch Ideen und Gedanken dahinter. Und deswegen halte ich von diesen Verboten, von diesem krass vorgegebenen Verboten nicht so viel und haben wir die auch nicht. Ich kann vielleicht da nochmal kurz ergänzen, weil das ist auch eine Sache, die Jungs gar nicht mit Absicht machen, aber was natürlich dann auch sehr zugenommen hat und dann auch häufiger passiert ist, sind die unterschiedlichen Ausrüster. HSV, ganz klar Adidas-Verein. Dann dürfen die Jungs halt dann aber eben auch, wenn sie das Tor dadurch häufiger treffen, mal mit anderen Schuhen spielen und oder einen anderen Pullover anhaben. Und wenn das dann halt auch ihr Ausrüster ist, dann ist halt aber auch klar, wenn sie halt zu Marketingterminen fahren, das fällt ja gerade ohnehin alles weg, dass wir dann schon darauf achten, dass dann eben, wenn sie überhaupt einen Pullover anhaben von irgendeiner Sportmarke, dass es dann halt eben schon Adidas ist oder halt irgendeine Marke, die kein direkter Konkurrent ist. So, das ist natürlich auch schon vorgekommen, dass das nicht der Fall ist. Da würde ich jetzt halt aber keinem der Spieler unterstellen, dass er das mit Absicht gemacht hat, sondern das haben sie dann halt einfach mal nicht auf dem Zettel. Dann sagst du ihnen das ein- oder zweimal und dann kommt das auch nicht mehr vor.
Du hast eben ja nochmal betont, dass man auf Social Media schon ein Stimmungsbild einholt. Wie holst du denn die Stimmung innerhalb des Vereins ein, vielleicht auch beim e.V., jetzt wo die AG und der e.V. so ein bisschen im Tagesgeschäft getrennt sind? Also auf der Mitgliederversammlung passiert ja momentan relativ wenig. Wie greifst du da die Stimmung ab? Vielleicht auch insbesondere, wenn beim e.V. dieser Präsidiumstreit entbrennt, hat der da irgendwie auch Auswirkungen auf die tägliche Arbeit? Muss man sich da irgendwie drauf vorbereiten oder schafft man das raus zu blockieren, weil es eben nicht die AG betrifft?
Nein, ist auch der eigene Anspruch, dass ich dann auch darüber bestmöglich Bescheid weiß. Zum einen, weil ich ja halt auch eben mit den Journalisten, die darüber schreiben und berichten, im Austausch stehe oder zu denen ja tagtäglich Kontakt habe. Dann kommen ja da auch Fragen, außerdem interessiert es mich schlichtweg auch einfach, wie da die Lage ist. Und der e.V. hat ja aber auch eine eigene Presseabteilung, mit der wir im sehr, sehr engen Austausch sind und uns dann gerade bei solchen Themen auch gegenseitig updaten und dann darüber sprechen. Aber ich würde jetzt nicht aktiv darauf Einfluss nehmen, weil es dann in diesem Fall dann halt eben doch die Trennung e.V. und AG gibt und ich mir jetzt da nicht anmaßen würde, dann zu sagen, wir machen es jetzt so oder so, weil es einfach nicht mein Bereich ist. Aber wir haben einen engen Austausch mit den Kollegen und wenn die halt auch Fragen haben oder die Vorschläge haben, auch andersrum, dann passiert das auch. Ansonsten haben wir viele bereichsübergreifende Konferenzen, wo auch dann immer der e.V. mit drin ist. Also auch das muss man sagen, wird schon mehr gelebt als noch in der Vergangenheit. Sicherlich immer auch noch Luft nach oben, gar keine Frage. Wäre vermessen zu sagen, dass das alles schon perfekt läuft. Aber den Austausch würde ich auf jeden Fall auch als gut bezeichnen.
Dann konnten wir jetzt, glaube ich, ganz erfolgreich mit dem Vorurteil aufräumen, dass du nur auf Pressekonferenzen wartest, um dich ins Bild zu setzen, sondern dass du tatsächlich eigentlich hauptsächlich ganz viele andere Themen machst und die Pressekonferenz im Endeffekt während der Spielzeit das Highlight ist. Und da bist du ja auch bekannt, ne? Da sitzt du neben dem Trainer, da sind wir alle ganz neidisch und rufst dann immer die anwesenden Journalisten auf, ihre Fragen zu stellen. Wie bereitet man sich auf eine Pressekonferenz im Allgemeinen vor?
Also ich vielleicht noch einmal ganz kurze Anekdote dazu, weil es bei uns so ein kleiner Witz innerhalb der Abteilung ist. Es gab mal einen User, ich glaube, es war ein YouTube-Kommentar, der hat mal drunter geschrieben unter eine Pressekonferenz, Pressesprecher, bester Job der Welt, zweimal die Woche arbeiten und am Wochenende immer umsonst Fußball gucken. Und damit ärgern mich dann auch oftmals die Kollegen in der Abteilung, weil ja klar, nach außen das Bild, noch häufiger trittst du dann nicht, im Idealfall nicht groß in Erscheinung. Und ist dann vielleicht doch noch ein bisschen anders. Wie bereitet man sich vor auf eine Pressekonferenz? Also einmal das tägliche Lesen halt der Berichte, der Zeitungen, der Artikel. Und dann bereite ich vor jeder Pressekonferenz auch den Trainer auf die Pressekonferenz natürlich vor. Auch da wieder gar nicht, dass ich ihm sage, die 10 Sätze will ich von dir hören, sondern dass wir einfach die Themen durchgehen. Also was war die Woche aktuell? Was war thematisch irgendwie Schwerpunkt? Was kann kommen? Wie siehst du das? Wie sieht es vielleicht Jonas, mit dem ich dann vorher auch gesprochen hat, oder Michael? Was sind vielleicht Sachen, die der Trainer gar nicht auf dem Zettel hat, weil er sich ja halt auch bestmöglich um den Sport kümmern soll und nicht die ganze Zeit immer noch rechts und links überall hören soll, was da noch so los ist, sondern das probiere ich dann mit ihm in für die Stunde 20 Minuten eigentlich im Vorfeld der PK zu klären. Und dann gehe ich mit ihm in die PK rein und ich muss sagen, ich hatte vergangene Saison ja am Ende noch ein paar Spiele mit Dieter Hecking und ich hatte jetzt die ganze Zeit das Vergnügen mit Dani Thune oder habe es immer noch und glaube, einen angenehmeren Start als mit diesen beiden Trainern kann man wahrscheinlich gar nicht haben als Pressesprecher, weil beide sehr gut zuhören, das mit einfließen lassen, aber auch mir gegenüber immer sehr, sehr angenehm sind, sehr, sehr offen, auch klar sagen, wenn sie Sachen dann vielleicht mal anders sehen und dann kann man halt darüber diskutieren und ich glaube, dass das dann halt eben auch den Trainern hilft, wenn sie in die Pressekonferenz reingehen, weil sie dann eben über diese Themen schon mal gesprochen haben. Und dann ist es tatsächlich wirklich relativ simpel, weil dann sitze ich nur noch vorne und darf die Journalisten der Reihe nach aufrufen. Aktuell alles in digitaler Form. Wir haben ja auch keine Präsenzpressekonferenzen mehr, auch an den Spieltagen nicht. Und ich hoffe, dass das bald wieder der Fall sein wird, weil das wäre dann auch für mich neu. Fast ein Jahr Pressesprecher, verrückte Zeit, aber noch nicht einmal eine Präsenzpressekonferenz gehabt. Also ich gucke jedes Mal in eine Kamera und in die Wohnzimmer oder Büros der Journalistinnen und Journalisten.
Müssen sich denn Journalisten vorab zur PK anmelden oder verschickt ihr die Einladung an die Journalisten? Die müssen ja alle irgendwie eine Akkreditierung haben, ne? Sonst funktioniert das ja nicht. Wir können ja nicht einfach als Podcaster auftauchen und sagen, moin Philipp, gib mir mal den Link, wir wollen auch ein paar Fragen stellen.
Korrekt. Die Pressekonferenz vor dem Spieltag, da verschicken wir eine Einladung, immer so zu Beginn der Woche. Und dann wird halt eben ein Link zugeschickt, jetzt in dem aktuellen Fall. Und dann können da halt die Journalisten teilnehmen. Früher war es dann einfach, dass sie zu uns ins Stadion in den PK-Raum gekommen sind. Da kann halt aber eben nicht jeder kommen. Es gab mal auch eine Überlegung bei uns in der Medienabteilung, ob man das halt in irgendeiner Form öffnen kann. Aber ich glaube, dann wird man halt irgendwann gar nicht mehr fertig. Dann ist auch die Frage, wo ziehst du da irgendwo die Grenze? Das ist dann halt schon relativ schwierig. Und Ich glaube, das sollte man dann auch nicht zu sehr vermischen und dann müsste man sich eher andere Formate überlegen. Und die Pressekonferenz nach dem Spiel, direkt im Anschluss, da ist es ja dann halt früher so gewesen, dass natürlich nur die Journalisten, die dann auch beim Spiel im Stadion waren, an der teilnehmen konnten im PK-Raum. Das ist mittlerweile immer noch so, zumindest bei uns, dass wir probieren, wirklich nur die Journalisten, die im Stadion sind, dass die dann auch über die digitale Form, also sie sitzen dann weiterhin auf der Pressetribüne, werden dann halt aber zugeschaltet, ihre Fragen stellen können. Bei den Auswärtsspielen, weil halt jetzt einfach viel, viel weniger Leute ins Stadion können, auch deutlich weniger Journalistinnen und Journalisten, lassen wir es dann manchmal zu, dass halt auch noch einer aus der Redaktion dazugeschaltet wird und eine Frage stellen kann.
Das heißt, über unsere Akkreditierung für die Pressekonferenzen und für die Spiele auf der Pressetribüne müssen wir dann offen nochmal sprechen, ja?
Ja, gerade weil ihr auch zu viert seid, da müssen wir dann überlegen, wie wir rotieren können. Aber nein, das geht leider nicht. Auch das ist halt das positiv Verrückte, sage ich mal, beim HSV. Wir mussten uns noch nie darüber Gedanken machen, wie wir die Pressetribüne vollkriegen. Also wir müssen eigentlich eher immer Journalisten sagen, dass es halt diesmal leider nicht klappt und wir ihnen aber vielleicht nächstes Spiel anbieten können. Also leere Pressetribüne oder halbleere oder freie Plätze ganz, ganz selten erlebt. Oftmals ist es halt auch so bei, ich sag jetzt mal, kleineren Vereinen, wo vielleicht nicht so viele Journalisten da mitfahren vom Gastverein, dass dann auch immer bei uns automatisch Leute nachrücken und dann also HSV-Berichterstatter dann auf der Pressetribüne noch sitzen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also jedes Mal voll.
Nochmal eine Frage zur Pressekonferenz direkt. Es fängt ja meistens immer der Journalist aus dem alten Land vom Stader Tageblatt an. Wer legt das fest? Legst du das fest, die Reihenfolge oder wie kommt das zustande?
Die Reihenfolge legen wir fest, ja. Wobei ich da sagen muss, dass wir das auch nach der einfachsten Möglichkeit machen, nämlich wer sich zuerst anmeldet, der kann dann halt eben auch die erste Frage stellen und dann kommt der zweite, der dritte und so weiter, einfach auch über die Chat-Funktion. Und der Kollege Wolfgang Stephan, der ist immer der Erste, auch sehr frühzeitig und ja, hat sich so ein bisschen zu so einem Running Gag entwickelt. Beobachten wir auch, dass das bei YouTube immer schon munter kommentiert wird. Mich stört es nicht. Ich find's okay und ja, deswegen ist er halt jetzt immer der Erste, aber wenn er halt mal nicht da sein sollte, beziehungsweise halt erst später dazu stößt und jemand anderes ist der Erste, dann sage ich jetzt nicht, nee, wir schieben jetzt den Kollegen da nach vorne, sondern dann ist er halt nur in Anführungsstrichen an Position 3 oder 4.
Du hast das eben angesprochen mit, dass die Journalisten sich anmelden sollen. Melden die sich dann auch mit Themen an oder kommt das einfach auf einen zu, so wie es halt ist in einer Pressekonferenz? Oder melden sich da auch noch mit Themen an und werden da Themen auch aussortiert?
Nein. Also sie melden sich weder mit Themen an, noch werden Themen in irgendeiner Form aussortiert. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jetzt, seitdem ich mit vorne sitzen darf, wir es einmal hatten, dass der Trainer gesagt hat, das beantworte ich nicht oder zu dem Thema sage ich nichts oder ich es so für absurd hielt oder unangebracht, dass ich gesagt habe, also das hat hier nichts damit zu tun. Da wird nichts aussortiert oder geblockt, da kann wirklich jede Frage stellen, das kann man gut oder schlecht finden. Ist halt auch oftmals so, dass ich mich danach frage, ob die ein oder andere Frage halt nötig war oder in dem Rahmen. Aber gut, das ist halt auch ihr Job und das dürfen sie halt auch. Und Daniel jetzt in dem Fall antwortet, finde ich da ja auch immer sehr, sehr geduldig, auch auf jede Frage. Wo es ein bisschen anders ist, wo ich grob abklopfe, was das Thema anbelangt, ist bei Interviews. Das ist aber auch gar nicht so sehr, um da irgendwelche Themen zu verhindern oder zu fördern, sondern einfach, ich glaube, das ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn ich dann halt auf den Spieler zugehe oder auf den Vorstand und ihm sagen kann, um welches Thema es geht und mit ihm darüber reden kann, dass es einfach die Zeit spart und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Interview auch stattfindet. Weil wenn ich jetzt halt zu Jonas Beuth gehe und sage, das Amt hat mit dir ein Interview angefragt, dann sagt Jonas Beuth, okay, um was geht's denn? Und dann rufe ich wieder beim Abendblatt an und dann spielen wir halt eine Runde Ping-Pong. Also probiere ich da einfach im Vorwege möglichst viele Informationen einzusammeln. Was ist das große oder grobe Thema? Soll es ein Interview werden oder soll es vielleicht ein Text werden mit Zitaten? Wann soll es erscheinen? Bis wann brauchen Sie es zurück? Kann es nur morgen stattfinden oder können wir es auch noch in der nächsten Woche machen? Und gibt es Alternativen, wenn die erste Anfrage halt sagen würde, ja, er hat keine Lust, das zu machen, haben Sie schon einen Plan B, damit man einfach da Zeit spart und da schneller dann zu einem Ergebnis kommt. Deswegen würde ich da immer Themen abfragen. Wer macht's? Also wer von den Redakteuren führt das Interview? Auch das ist sind am Ende alles nur Menschen. Auch das kann natürlich einen Einfluss nehmen. Mit dem einen kommt man vielleicht besser klar und sagt dann eher ja, als wenn man vielleicht bei dem anderen denkt, die Nase passt mir nicht so, da möchte ich nicht so wahnsinnig häufig mit dem reden. Und das probiere ich dann natürlich auch immer ein bisschen mit zu beachten.
Du hast vorhin gesagt, dass die Journalisten und Journalistinnen dann ihre Fragen in den Chat teilweise auch stellen oder sich im Chat anmelden. Das heißt, du musst jetzt tatsächlich denn alle mal alle Gesichter und neuen Kollegen merken, oder woher weißt du die Namen der Journalisten und Journalistinnen und deren Arbeitgeber? Hast du ein großes Plakat bei dir im Büro hängen mit den Gesichtern und lernst die jeden Tag auswendig, oder wie können wir uns das vorstellen?
Lege ich mir mal unter das Kopfkissen, ja. Und eure vier Namen und Gesichter kommen jetzt auch dazu. Nein, es ist einfach über die Zeit, dass man sie halt ja einfach kennenlernt, ja auch am Trainingsplatz sieht. Also vielleicht auch das mal erwähnt, ich sitze ja nicht nur im Büro, wenn Pressekonferenz ist, dann gehe ich halt im PK-Raum und wenn ein Spiel ist, gehe ich ins Stadion, sondern ich probiere schon auch 2-3 Mal in der Woche mindestens die Trainingseinheiten zu sehen, bin da natürlich dann auch mit den Journalisten im Austausch. Das heißt, sehr viele Gesichter kennt man da dann halt einfach schon, auch aus meiner Zeit, als ich noch journalistisch arbeiten durfte. Und ansonsten, wie gesagt, auch da, wenn da mal ein neuer Kollege dabei sein sollte oder eine Kollegin vom Gastverein bei den Kieler Nachrichten zum Beispiel, wenn wir gegen Holstein Kiel spielen, dann ermöglichen wir das auch, dass dann von den Kieler Nachrichten natürlich jemand mit dabei sein kann. Und wenn wir die Person dann nicht kennen, dann kann ich nochmal mein Team loben, kriege ich halt vorher eine Liste, wo es dann halt heißt, okay, Person XY ist heute neu, ist von den Kieler Nachrichten oder von weiß ich nicht welchem Medium. Und dann ist das relativ einfach, wenn von den ganzen Gesichtern ich dann eins nicht kenne, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das die Person ist.
Nochmal, um zurückzukommen auf die Fragen von den Journalisten. Wie ist der Umgang? Du sagst, Daniel Thune ist auch mal, also ist auch so, was ich von den Pressekonferenzen mitbekomme. Er antwortet auf alles, ist immer freundlich, sympathisch. Wie geht er, wenn die Kameras aus sind, dann mit diesen aus meiner Sicht so ein bisschen diese dummen Fragen? Wie geht er damit, wenn die Kameras aus sind, dann um? Ist das dann so, was soll die blöde Frage? Oder ist er dann, zuckt er mit den Schultern und sagt, das gehört dazu?
Er nimmt das immer sehr professionell, das gehört dazu. Es gibt natürlich einfach mal gar nicht so sehr Aufgaben an den Fragen, aber es gibt einfach mal die ein oder andere Situation, die dann natürlich mal für einen Schmunzler oder für einen Lacher sorgt, gerade jetzt halt in dieser ganzen Corona-Zeit, wenn dann doch mal ein Kind im Hintergrund irgendwie durchläuft oder neulich der Kollege vom Abendblatt hatte einen sehr besonderen Kugelschreiber und der hat dann halt auch bei uns für einen Schmunzler gesorgt, oder man kann sicher auch die tollsten Hintergründe mittlerweile digital machen. Auch das ist dann immer mal nochmal Gesprächsthema. Aber dass sich jetzt Daniel da über irgendwelche Journalisten auslässt oder über die Fragen oder über die ärgert, das ist eigentlich nicht der Fall. Im Idealfall ist er ja, wenn es richtig gut läuft, auch alles von mir vorher vorbereitet worden, dass ihn da eigentlich nichts überrascht, was jetzt die Themen anbelangt. Dass er da einfach irgendwie mal gesagt hätte, was war jetzt los oder was war das für eine Frage, kann ich mich jetzt da nicht dran erinnern. Wobei ich halt auch da vielleicht nochmal zu sagen muss, dass ich finde auch, also das Miteinander mit den Journalisten ist auch in Ordnung, die Zusammenarbeit. Man muss ja halt immer gucken, dass das halt auch ihr Job ist und dass es halt auch einfach normal ist bei den Aufgabenstellungen, die wir als Medienabteilung haben, die ich als Pressesprecher habe und die Journalisten haben, dass es da halt einfach dann auch mal Reibung gibt oder dass der Trainer natürlich, wenn er das Spiel vielleicht nicht gewonnen hat, aber mit seinem Team und aber der Meinung ist, dass er trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat und die Berichterstatter das da ein bisschen anders sehen, dass es da einfach dann auch mal Reibung, unterschiedliche Meinungen, Diskussionen gibt. Ich glaube, das ist ja auch normal und gehört ja auch mit dazu.
Also was mir auffällt, ist, wenn bei uns gefragt wird, das hat ja viel mit Boulevard und sowas zu tun und oftmals weniger mit dem Spiel selbst. Ich habe hier vor dem Spiel gegen Heidenheim, habe ich die Heidenheimer Pressekonferenz gesehen und da ist mir aufgefallen, die fragen viel mehr nach dem Spiel selbst, nach Taktik und all sowas. Und das finde ich eigentlich viel interessanter als das, was unsere Journalisten, also die Fragen unserer Journalisten, finde ich eigentlich relativ langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. In Heidenheim, da hat sich das anscheinend so etabliert, dass man da mehr fachlich hier fragt. Kann man da nicht ein bisschen drauf hinwirken, so als Clubsprecher?
Ja, also spannende Beobachtung, würde ich auch zu 100% unterschreiben, dass es an anderen Standorten dann vielleicht mehr um das Spiel oder bestimmte Spielsituationen oder Ähnliches geht. Was wir gemacht haben, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ab welchem Spieltag, aber bei der Pressekonferenz vor dem Spiel frage ich Daniel jetzt immer, wie einmal der Stand beim Personal ist, ob es eventuell Verletzte oder Ähnliches gibt. Und wie er denn das gegnerische Team einschätzt, weil wir es tatsächlich hatten, dass wir nach ein, zwei Pressekonferenzen zu Beginn rausgegangen sind und uns beide angeguckt haben und halt gesagt haben, eigentlich haben wir gar nicht über das Spiel gesprochen. Und da haben wir das mit ein bisschen mit eingefügt wieder. Es ist jetzt auch keine revolutionäre Idee, machen viele andere Vereine auch, aber damit dann halt auch ein bisschen mehr über Fußball gesprochen wird, kann man darauf Einfluss nehmen. Ich sage jetzt mal nein. Man kann natürlich in den Gesprächen mit den Journalisten am Telefon oder am Trainingsplatz mal darüber sprechen und sagen, Mensch, das ging jetzt aber viel wieder um das neue Auto oder die Hose oder die neue Frisur oder um den Corona-Test und wenig um Fußball. Aber am Ende ist es halt ihr Job und sie müssen ihre Zeitung füllen oder ihre Artikel für den Online-Bereich schreiben. Und das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, da quasi irgendwelche Vorgaben zu machen oder zu sagen, dann nehme ich dich nicht mehr ran oder so. Geht ja dann auch immer noch um Pressefreiheit. Und nee, so das würde ich jetzt dann in der Form nicht machen. Ich glaube, wir haben schon auch viel Fußball und taktische Inhalte, was auf jeden Fall der Fall ist. Und das hat auch Daniel sehr, sehr schnell festgestellt und hervorgehoben. Die Pressekonferenzen sind in Hamburg deutlich länger und ewiger. Also das hören wir auch immer wieder von gegnerischen Trainern nach dem Spiel, wenn sie dann, lassen wir den Gast natürlich zuerst den Teil der Pressekonferenz absolvieren. Und wenn dann danach Daniel dran ist und die oftmals noch zuhören, dann sagen sie so, okay, das ist eine Fülle an Fragen. Und das ist dann, glaube ich, auch für einen Trainer immer nicht ganz einfach, wenn man überlegt, generell am Spieltag angespannt, fiebert auf das Spiel hin, denn das Spiel selber ist ja für einen Trainer auch sehr, sehr intensiv. Musst vorher zur Mannschaft sprechen, in der Halbzeitpause zur Mannschaft sprechen, hast danach das Interview bei Sky und dann renne ich noch, oder was heißt rennen, aber dann ziehe ich ihn halt noch hoch zur Pressekonferenz, die auch verpflichtend ist. Und dann muss er sich da halt eben auch nochmal konzentrieren, weil eben aus jedem Satz oder Wort auch wieder eine Nachricht entstehen könnte. Und deswegen ist es auf jeden Fall schon eine sehr herausfordernde Aufgabe.
Du hast gerade die Pressefreiheit und vielleicht auch ein bisschen den mangelnden Einfluss auf die Steuerung gewisser Themen angesprochen. Und das ist eigentlich die optimale Überleitung auf ein Thema, was wir gerne ansprechen würden. Vielleicht nicht inhaltlich im Detail, aber es hat halt diese Medienkampagne gegeben zum Thema Bakary Jatta. Und es hat unglaubliche Wellen geschlagen beim HSV und natürlich auch bei uns Mitgliedern und Fans und auch außerhalb der HSV-Welt gab es ja große Solidaritätsbekundungen. Und es hat Fragen aufgeworfen im Rahmen, wie man mit der Presse umgehen sollte. Und wenn die Berichte jetzt stimmen, wusste der HSV vorab, dass diese Recherchen der Sportbild veröffentlicht werden. Und da wäre jetzt so mal die Eingangsfrage, wie laut knallt's dann im Verein und bei dir im Team, wenn sowas plötzlich hochkommt?
Das ist dann natürlich jetzt ein extrem Beispiel oder das passiert ja Gott sei Dank nicht alle Tage oder nicht jede Woche. Und der Ursprung dieses Falls liegt ja auch schon ziemlich weit jetzt schon wieder zurück. Insofern umso absurder, dass es nach wie vor Thema ist. Zu dem Zeitpunkt war ich noch stellvertretender Pressesprecher, sodass der Anruf gar nicht bei mir einging, sondern damals halt bei Till Müller, unserem damaligen Pressesprecher. Und da muss man halt auch ein bisschen differenzieren. Da wird ja jetzt nicht dann im Detail erzählt, was da alles drinsteckt, sondern man kriegt halt nur einen Anruf, in dem es dann halt heißt, okay, morgen erscheint unser Artikel und der wird euch sicherlich nicht gefallen. Und dann, wenn es gut läuft, kriegt man auch grob das Thema genannt. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, ob das der Fall war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber das muss jetzt nicht stimmen. Da war es, glaube ich, so, dass wir wussten, was das Thema sein wird. Und dann tausche dich im Pressesprecherteam auf jeden Fall erstmal aus und überlegst halt, was kommen kann, was möglich was es für Möglichkeiten gibt und probierst dich darauf irgendwie vorzubereiten, so gut es halt geht. Und dass dich das jetzt nicht unbedingt ruhig einschlafen lässt, das ist ja dann, glaube ich, auch selbsterklärend. Weil einfach mit einer Aufgabe ja immer ist, die Spieler, den Trainer, den Vorstand und den gesamten Verein bestmöglich dann auch zu schützen.
Ich glaube, was wir uns alle fragen und auch wenn du die Frage vielleicht nicht beantworten möchtest oder kannst, wollen wir sie zumindest stellen. Es war, glaube ich, für alle unverständlich, warum der HSV keinerlei Maßnahmen ergriffen hat gegenüber dem meinungsbildenden Blatt, was dann auch weiterhin Gast auf der Pressekonferenz war und warum dann nicht einfach vom HSV, zwar verbal wurde sehr stark der Spieler geschützt, aber man hat nicht, auch damals schon nicht, als der Fall dann vorerst erledigt war mit den beglaubigten Dokumenten, sich gegenüber der Presse richtig stark gemacht. Man ist da trotzdem noch zu diesem komischen Ball gegangen oder dieser Veranstaltung von der Bild oder Sportbild und die Bildzeitung war auch trotzdem immer bei den PKs. Wieso greift da sowas nicht wie ein Zug der Akkreditierung? Also wie funktioniert da das Zusammenspiel?
Das ist jetzt wirklich in der Tat dann sehr, sehr komplex, das so einfach zu erklären. Das ist glaube ich, nicht möglich, aber ich kann zumindest mal probieren, ein bisschen Einblicke zu geben. Ich glaube, dass das Allerwichtigste, und das ist ja auch nach wie vor so, ist, dass der HSV da ganz klar Haltung nach außen gezeigt hat und Bakker sofort geschützt hat und gesagt hat, dass es halt nach wie vor, also warum auch nicht, einfach unser Spieler ist, unser Teamkamerad, unser Kollege, ohne Frage. Und das wurde sehr schnell gemacht. Und ich habe schon häufig die Frage bekommen, warum die Bild nicht einfach ausgeschlossen wurde. Und jetzt könnte ich es mir halt eben wieder sehr leicht machen und einfach sagen, naja, es gibt halt eben die Pressefreiheit. Ich finde, das trifft es, also das ist natürlich auch der Fall, aber ich finde, es trifft es gar nicht so sehr, sondern wie ich gerade schon gesagt habe, muss ja jeder Clubsprecher oder jedes Medienteam dann gucken, auch die Vorstände, auch der Trainer, um was geht's halt eigentlich? Was ist jetzt eigentlich die Aufgabe? Und ich finde, du musst in dem Moment immer probieren, maximal den Menschen zu beschützen, der ja dann ganz nebenbei in Anführungsstrichen auch noch dein Spieler ist. Aber hier geht's ja vor allem halt auch um den Menschen. Mit jeder Geschichte, die wir machen würden, wo wir einen großen Aufschrei machen würden, wo wir uns auflehnen würden, wo wir auf hsv.de irgendwelche Texte schreiben würden, wenn wir jemandem die Akkreditierung entziehen würden, würden wir das Thema immer verlängern. Du würdest immer wieder einen neuen Ansatz liefern, über den berichtet werden kann. Du würdest immer wieder eine Vorlage liefern, dass es immer eben nochmal weiter gesponnen wird. Das war ja dann auch der Fall, dass halt dann die eine Zeit, oder in dem Fall war es ja halt auch die Sportbild, darüber geschrieben hat und dann natürlich andere Zeitungen das aufgegriffen hat. Agenturen haben das aufgegriffen. Dann hat der HSV ein Statement dazu rausgegeben. Da wurde es halt irgendwie dadurch nochmal verlängert. Dann haben Leute Kommentare geschrieben und dann hat die Taz einen Kommentar geschrieben. Und dieses Thema hat sich ja dann immer weiter gezogen. Dass das Thema natürlich in dem Fall dann von Interesse war, klar. Aber für uns ist ja eigentlich das Wichtigste, wie geht's Bakker damit? Und wie kommt er damit klar? Und wie können wir halt ihn schützen? Und ich glaube, dass keine Möglichkeit ist, das Thema dann selber immer wieder zu verlängern. Das ist ein Punkt, den ich da sehr, sehr wichtig finde, auch wenn diese Vorwürfe ja immer wieder ein bisschen jetzt aufgewärmt wurden und immer mal wieder kamen, dann war es halt auch so, klar hätten wir uns jedes Mal wieder hinstellen können und all das erzählen können, was wir vorher halt auch schon erzählt haben. Aber unsere Haltung ist ja klar und die zeigt ja halt auch, finde ich, der ganze Verein. Das sieht man halt bei den Fans, wenn es Social Media ist oder wenn es die Banner und Plakate gab. Das sieht man beim Torjubel. Das sieht man bei jedem Training, wie die Jungs mit Backer halt umgehen. Und ich finde, das hat viel mehr Aussagekraft, als irgendjemand eine Akkreditierung wegzunehmen. Dazu kommt dann, das ist ein weiterer Punkt, finde ich, den man sich genau überlegen muss, was erreicht man damit? Es war die Sportbild, die diese Berichte geschrieben hat und es war halt ein Redakteur. Und jetzt kann man natürlich allen Bildredakteuren die Akkreditierung entziehen. Die Frage ist halt nur, ob man dann eigentlich, ich sag jetzt mal auch wieder ein bisschen flapsig formuliert, ob man dann so viel besser ist. Von denen hat halt einer was getan, was wir jetzt alle vielleicht nicht unbedingt gutheißen würden. Und jetzt nehme ich allen anderen dann auch die Akkreditierung weg. Ich finde, dann geht man halt genauso mit dem Kamm darüber. Was wir gemacht haben, es war ja ein Riesenthema in der Mannschaft, das ist ja auch klar. Wir haben, weil wir vorhin auch bei dem Thema Verbote waren, wir haben auch keinem der Spieler verboten, Interviews weiter in der Sportbild zu geben. Aber was wir halt gemacht haben, weil es halt ja auch Thema in der Mannschaft war, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich bin mit jeder Anfrage zu den Spielern gegangen, habe ihnen gesagt, die Sportbild würde gerne mit dir ein Interview machen. Und was dann die Jungs mich immer gefragt haben, war, ist das der Redakteur, der auch über Backer geschrieben hat? Das habe ich dann bejaht und dann haben die Jungs halt jedes einzelne Interview abgesagt. Das hat dazu geführt, dass dieser Redakteur nicht mehr also über den HSV schreibt, zumindest nicht mehr hier vor Ort ist oder unsere Spiele begleitet, weil halt die Sportbild dann selber gemerkt hat, okay, sie kommen da nicht mehr groß weiter und dann einen anderen Redakteur jetzt in Hamburg eingesetzt haben. Und klar war das jetzt nicht der große Knall nach außen und dass wir das riesengroß an die Glocke gehangen haben. Aber ich finde, um halt dann irgendwie auch Backer zu schützen und den Verein zu schützen, hat das viel mehr gebracht, als mit großem Tamtam irgendjemanden die Akkreditierung zu entziehen. Und jetzt ist es mittlerweile so, und das Thema hatten wir ja vorhin auch schon kurz angeschnitten, ich finde halt auch, dass es wahnsinnig wichtig war, wie die Fans, wie Social Media da halt auch Haltung gezeigt hat und wie viele da auch Backer immer wieder in den Rücken gestärkt haben. Und wie man das auch jetzt noch sieht, wenn es immer wieder zu ähnlichen Artikeln kommt, dass halt viele einfach schon drunter posten, so, komm, hört auf und ist doch langweilig und kann ich mir sowieso nicht mehr anhören und lass es doch einfach sein. Und das ist ja auch das, was ich meinte, dass wir dieses Thema darüber einfach immer noch darüber sprechen, ist eigentlich wahnsinnig genug. Insofern, das sind zumindest mal so ein paar Ansatzpunkte, wo ich sagen würde, oder mit denen ich probiere zu erklären, warum wir so gehandelt haben, wie wir halt eben gehandelt haben. Und ich glaube, das stärkste Zeichen nach außen war halt einfach die Geschlossenheit vom HSV, dass man ihn weiter hat spielen lassen und eingesetzt hat, dass man nicht gesagt hat, oh, vielleicht werden uns irgendwie noch Punkte abgenommen und wie dann zu dem Zeitpunkt halt auch Fans und Verein und Mannschaft einfach zusammengestanden haben. Und ja, neulich gab es die Frage, ich weiß nicht mehr von welchem Kollegen die war, von welchem Journalisten, aber dass man das Gefühl hat, dass sich bei jedem Tor von Backer noch ein bisschen mehr gefreut wird. Insofern, ich glaube, die Haltung, die ist schon immer noch da und man kann sie auch sehen, man muss sie halt nur sehen wollen.
Ich bin gerade unglaublich begeistert darüber, dass die Mannschaft von sich aus Interviews von diesem Journalisten einfach abgelehnt hat und man es auf diese Weise gelöst hat. Das war, glaube ich, uns allen nicht bekannt. Ich finde, das ist ein sensationelles Zeichen und ich glaube, deine Ausführungen sind dann auch sehr, sehr abschließend, wie man mit dieser Thematik umgeht. Und jetzt haben wir dir auch schon eine gute Stunde deiner Zeit gestohlen. Und dann wollen wir dich auch gerne in deinen Feierabend entlassen, damit du noch ein paar freie Tage hast, bevor es gegen Hannover geht. Aber du musst einen Ergebnistipp abgeben. Das muss hier jeder Gast, auch ein Pressesprecher muss sagen, wie wir in Hannover spielen.
Ja, das ist super. Das ist dann die schwierigste Frage von allen, die ich heute Abend bekommen habe, weil ich bin unfassbar schlecht im Tippen. Also ich habe früher immer bei diversen Tipprunden teilgenommen, war auch immer mir sehr, na nicht siegessicher, aber dachte immer so, Top 5 waren immer das Ziel, habe auch immer fleißig da meinen 10er Einsatz bezahlt und das war es dann auch. Musste immer sehr weit scrollen, damit ich mich unten irgendwo wiederfinde. Also ihr solltet nicht so viel darauf geben, aber ich sage, wir gewinnen in Hannover auf jeden Fall, weil auch das vielleicht nochmal, wenn ich das noch kurz ausführen darf, ich habe in dieser Saison, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel, ich fahre jedes Mal ins Stadion und bin der Überzeugung, dass wir gewinnen. Und das finde ich ist auch was Neues. Ich hatte in den letzten Jahren eher, dass ich auch mal zu Spielen gefahren bin und dachte, oh, heute einen Punkt würde ich unterschreiben. Und das ist mittlerweile anders. Ich glaube bei jedem Spiel, dass wir es gewinnen können und gewinnen werden, wenn alles zusammenpasst und die Jungs ihre Leistung abrufen. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass wir am Sonntag gewinnen. Und zwar gewinnen wir, ich mache den klassischen Tipp, wir gewinnen 2-1 in Hannover.
Das ist ein schöner Tipp. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß von Lars, deinem Kollegen, dass er unseren Podcast mitunter hört. Er sagt, er schafft es nicht immer, aber oftmals hört er ihn. Kanntest du unseren Podcast vorher? Hast du den schon mal gehört? Hörst du überhaupt Podcasts?
Ich kannte ihn und ich kannte euren Podcast auf jeden Fall und ich habe auch schon 1-2 Folgen gehört. Das klingt jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel, wenn ich heute Teil der 116. Folge bin. Aber ja, ich kannte ihn. Ich freue mich auch, dass das Netradio ja auch bei euch immer mit dabei ist. Da ist ja Lars mit drin oder auch der Kollege Bruder Jürgen Triede. Ich durfte ja auch mal, ich glaube, 2 Jahre lang beim Netradio mitmachen. Also ja, kannte ich auf jeden Fall. Folge euch da auch. Aber ich komme einfach, weil Podcast, das muss man halt auch sagen, hat ja enorm zugenommen in den letzten Jahren und ich komme einfach nicht dazu, alles zu verfolgen. Also gerade Mopo hat jetzt auch noch mal einen Podcast über den HSV gestartet, das Abendblatt hat einen Podcast. Wir selber haben ja einen Podcast, unsere Fankultur hat auch einen Podcast und ich muss einfach ganz ehrlich zugeben, ich komme schlichtweg nicht hinterher, mir das alles anzuhören. Und dann höre ich halt immer eher mal zwischendurch rein oder manchmal auch mit doppelter Geschwindigkeit. Da muss man sich ein bisschen mehr konzentrieren, aber spart halt ein bisschen Zeit.
Ja, aber immerhin hast du uns schon mal gehört. Das ist ja auch für uns eine schöne Anerkennung. Und das ist auch ein schönes Schlusswort. Auch der Pressesprecher vom HSV hört das Volksparkgeflüster. Von daher, Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Und vor allen Dingen für die ausführlichen Einblicke, die du uns hier ein bisschen gegeben hast. Das war unglaublich spannend. Und viel Spaß und viel Erfolg weiterhin dabei. Ich hoffe, du bleibst ein bisschen länger als Pressesprecher und darfst dann auch mal vor vollem Presseraum und ausverkaufter Hütte wieder Pressearbeit für den HSV machen. Und die ist, glaube ich, in letzter Zeit, das kann man so sagen, schon ziemlich, ziemlich gut. Der HSV hat ein super Bild momentan in der Öffentlichkeit, macht sehr viel richtig, obwohl wir das Dritte in der zweiten Liga sind. Aber wir hoffen ja, dass wir aufsteigen. Von daher schauen wir mal, ob dein Tipp in Hannover aufgeht. Wir haben auch noch ein kleines Tippspiel, da sind wir auch fleißig dabei. Ja, damit sind wir dann nach einer Stunde durch und unsere nächste Ausgabe kommt dann wieder zum Spieltag. Und ich glaube, das Wichtigste aktuell ist, dass wir alle gesund bleiben. Das wünschen wir dir, Philipp. Allen anderen auch. Simon Terodde ist gerade wieder genesen. Das ist schön. Von daher kommen wir zum Ende. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, schöne Feiertage über Ostern und bis nächste Woche. Und bis dahin, wie immer, nur der HSV. Nur der HSV.
Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.